Ja, hallo Sonja.
Hallo Claudia.
Sag mal, hast du den Sommer ausgeknipst?
Abgestellt, meinst du?
Ja.
Ja, also ganz ehrlich, ich mag ja Regen, vielleicht, aber ganz ehrlich, diese Abkühlung tut schon ein bisschen gut.
Es hätte ein bisschen sanfter kommen können für meine Begriffe. Ich hatte gerade noch so meine Sommerklamotten. Ganz vorne und jetzt zack, schon lange Ärmel und kalt und nee, mir ist es zu kalt, aber naja, am Wetter können wir nicht schrauben. Wie geht es dir?
Mir geht es gut. Also eben, ich genieße schon, dass es ein bisschen kühler ist, weil ich dann meine kuschelige Jacke und alles so wieder aus dem Schubladen nehmen kann, aus dem Schrank nehmen kann. Und ich habe so viele Jacken, das ist mein Ding. Es gibt Frauen, die haben Schuhe, die haben Taschen. Ich habe Jacken, tonnenweise. Deshalb muss ich zugeben, ich bin gar nicht so traurig, dass es ein bisschen kühler ist. Dann kann ich meine Jacken nochmals zeigen, nochmals nach vorne bringen.
Wunderbar, dann hoffen wir auf einen langen Winter für dich. Ich habe es gerade umgekehrt. Ich habe lieber das lockere, luftige, weite, kühle und Sommer. Aber naja, wie gesagt, ich habe auch kuschelige Jacken für den Notfall. Du, hast du auch den Eindruck, dass die Praxis schon wieder so richtig explodiert?
Ja, das ist so. Eigentlich beginnt es mehr ab Oktober, wo man wirklich merkt, da kommen wieder die Schulprobleme, da kommen allgemein, wenn es ein bisschen dunkel und kühler wird, dann kommt mehr diese depressive Phase, diese traurige Phasen. Aber dieses Jahr hat es richtig früh angefangen. Also ich hatte schon August und September sowieso und es fühlt sich immer mehr und mehr jetzt auf Oktober und November. Aber das ist mir auch aufgefallen, ganz, ganz klar.
Ja, also ich habe auch gedacht, die Sommerpause hat irgendwie gar nicht stattgefunden in meiner Praxis. Und weißt du, was mir auffällt? Ich habe in den letzten 2,5 Monaten zunehmend Anmeldungen wegen Zwängen. Ich habe immer mehr Anmeldungen, Kinder mit Zwangshandlungen, mit einer Zwangsstörung, wo die Eltern ziemlich verzweifelt anrufen, ob ich damit helfen könnte. Und ich möchte heute deshalb dieses Thema mal kurz mit dir besprechen, Zwänge. Kennst mich ja, ich habe schon oft mit Zwängen gearbeitet. Ich arbeite auch gerne mit Zwängen, mit Zwangsstörungen, weil ich das auch so für den Klienten am Schluss so befreiend finde, wenn das mal Geschichte ist, diese Zwänge, wenn man sich wieder frei fühlen kann. Aber im Moment fällt mir eine Tendenz auf, die mir ein bisschen oder die mich zum Nachdenken bringt. Ich hatte gerade vier Fälle, vier Kinder, die mir angemeldet wurden in den letzten 2,5 Monaten. Das jüngste 8, das älteste 12 Jahre alt. Alle wurden mir angemeldet wegen einer Zwangsstörung. Das sind meistens so ähnliche Dinge, nicht berühren oder waschen oder. Von diesen vier Kindern arbeite ich nur mit einem zusammen. Und mit den restlichen drei Fällen arbeite ich mit den Eltern. Weil ich feststelle, dass ganz oft Eltern eine Zwangsstörung verwechseln mit Kontrolle oder Dominanz ihrer eigenen Kinder. Und deshalb möchte ich das hier ein bisschen besprechen. Eine Zwangsstörung wird immer durch eine Angst ausgelöst. Ein Kind, das wirklich an einer Zwangsstörung leidet und das daran gehindert wird, die Zwangshandlung auszuführen. Also wenn es beispielsweise beim Nachhausekommen nicht die Hände waschen kann, aus welchen Gründen auch immer, das reagiert nicht mit Zorn, das reagiert nicht mit Anschuldigungen, sondern das reagiert mit Panik. Das ist für so ein Kind, das einem Zwang unterworfen ist, fast lebensgefährlich, wenn nicht sogar wirklich lebensgefährlich, empfunden natürlich. Weil die Angst, also die Zwangshandlung die Angst zudeckt, man versichert sich durch so eine Handlung. Man sichert sich ab. Und Kinder, die wirklich an einer Zwangsstörung leiden, die haben Ängste und das ist ernst zu nehmen. Da kann man auch nicht einfach ein bisschen Schulterzucken sagen, ach komm, jetzt hör mal auf damit. Das ist doch gar nicht relevant. Oder ich hatte im Vorgespräch mit diesem einen Kind, wo ich jetzt zusammenarbeite, musste ich die Mutter kurz korrigieren, weil sie hat gesagt, ja, immer diese Händewäscherei, jetzt lass das doch einfach mal, du wirst dann schon sehen, dass nichts passiert. Und das ist keine vernünftige Angelegenheit. Diese Zwänge kann man nicht mit der Ratio bezwingen. Da muss wirklich Gefühlsarbeit stattfinden. Da muss man herausfinden, welche Angst liegt hier zugrunde. Es ist meist die Angst vor Krankheit und schlussendlich vor Tod. Und warum ist diese Angst so übermächtig? Die anderen drei Fälle, die ich hatte, die hatten zwar ganz klar, das hat ausgesehen wie Zwangshandlungen, die hatten ganz spezifische Abläufe, das muss dort sein und das muss so sein. Und die haben im Prinzip eine sehr enge, also eine enge Grenze gesteckt, was zu passieren hat. Und sobald diese Grenze ein bisschen überschritten wurde, sind sie explodiert, diese Kinder. Aber nicht in Angst, sondern in Wut. Und da kann man nicht mehr von einer Zwangsstörung sprechen. Ich habe da mit allen drei Kindern eine erste Sitzung gemacht, um rauszufinden, was liegt unter diesem Zwang. Ist es wirklich, ist es eine Angst? Und nein, es war bei keinem dieser drei Fälle Angst. Es war Wut, es war, ich habe das zu kontrollieren, bis hin zur Dominanz. Dominanz über die Eltern. Und das sind dann die Fälle, wo ich die Eltern mir in die Praxis hole, wo ich sage, so, und jetzt nehmen wir das Steuer an diesem Familienboot, dann kommt dann Family Boat wieder ins Spiel, jetzt nehmt ihr das wieder in die Hand und ihr setzt die Grenzen und nicht euer Kind. Und ich finde es ziemlich bedenklich, dass sich das gerade so häuft. Und weißt du, wenn du die Geschichte dieser drei Kinder hören würdest, was die da zu Hause veranstalten, muss ich schon sagen, okay, da kuschst du als Mama oder Papa. Also wenn dein Kind bestimmt, wann du mit deinem Ehepartner sprechen kannst. Oder wenn dein Kind bestimmt, was es am Abend zum Essen geben soll und was eingekauft werden muss und wie die Wäsche gewaschen werden soll. Also da gibt es wirklich abstruse Richtlinien, die diese Kinder aufstellen. Ich finde es verrückt, wie oft ich das jetzt schon in der Praxis gehabt habe, häufiger als Zwänge. Kennst du das auch?
Ja, vor allem, die werden ja immer jünger.
Ja?
Das ist das, was mich erstaunt. Also früher waren es meistens die, ich war eher mit Teenager konfrontiert, wenn es um Zwänge gegangen ist, aber das waren dann wirklich auch Zwänge. Und wie du gesagt hast, man kann nicht einfach sagen, hör auf damit. Sie hätten schon lange getan, wenn sie es konnten. Aber es ist nicht möglich, weil wenn in ihrem Kopf wie gespeichert ist, ich habe Gift auf meinen Händen. Sie sind kontaminiert. Und wenn ich sie nicht wasche, werde ich sterben. Dann kann man noch lange sagen, hör auf, deine Hände zu waschen, wenn im Kopf diese Gedanken unbewusst gespeichert ist. Also wirklich bei diesen Zwängen geht es um Leben und Tod für den Betroffenen. Und deshalb können sie es nicht einfach so schnell abstellen. Und ich denke, da eben, ich weiß, es ist schwierig für die Eltern, weil sie merken, jetzt ist genug. Das ist absurd, was du machst. Eben, ich meine, es kann wirklich bis extrem, dass die Kinder nichts mehr berühren wollen.
Ja.
Oder die Kinder nicht mal ihren eigenen Körper berühren wollen, nicht mal duschen wollen. Also es kann wirklich ins Extreme hineingehen. Aber diese Verbindung, eben die Macht, also die Macht über die Eltern, was mir aufgefallen ist, ist, dass Kinder oft untereinander besprechen, was die Eltern dürfen und nicht dürfen. Und das habe ich auch schon erlebt, dass sie sagen, ah, wenn deine Eltern dir nicht, dann kannst du zu irgendeinem Arzt gehen oder zu dem Jugendamt und du kannst dich da beschweren, das darf man nicht machen, das darf man. Und so heutzutage lassen sich Kinder sich viel mehr über Social Media oder auch Freunden informieren. Was dürfen meine Eltern machen und was nicht? Das Vertrauen ist wie total weg, weil sie das Gefühl haben, Google ist schlauer, ChatGPT ist schlauer, und da bekommen sie ihre Antworten. Und wenn es da sagt, ja, die Eltern dürfen mich nicht hauen, sie dürfen nicht, das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht, dann bestimmen sie und beginnen auch diesen Spieß umzudrehen und die Eltern zu bedrohen. Wenn du mir das nicht gibst, dann werde ich dich anmelden. Das ist dies, das ist Quälerei. Und ich merke, dass da die Eltern vermehrt eine Angst aufkommt, dass die Eltern angezeigt werden von ihren eigenen Kindern.
Ja, das, da, Also das habe ich schon ganz häufig miterlebt. Das ist aber meist, das passiert meist bei Kindern, so ich sage ab 10 Jahren, wo so dieses, oh, das darf man nicht. Und es geht ja auch weiter, es geht übers Elternhaus hinaus, auch was Lehrer dürfen und Polizisten und weiß nicht was. Kinder wissen heutzutage Bescheid. Also die wissen sich zu wehren. Ob das in die richtige Richtung läuft oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Kinder, die drei, die ich jetzt gerade in der Praxis hatte, da war das noch gar kein Thema. Die wissen nicht, wo sie sich hinwenden könnten, sondern die sind noch klein. Also der Kleinste war 7. 7 Jahre alt. Aber das Verrückte ist, dass Eltern gar nicht merken, was ihre Kinder da tun. Und sie wissen nicht, wie sie gegenhalten sollen, ob sie das überhaupt dürfen. Denn genau, was du jetzt angesprochen hast, Social Media, das gilt ja auch für die Eltern. Die sind ja mittlerweile, werden die überflutet mit irgendwelchen Erziehungsstrategien und also ich sehe es ja selbst oft im Internet, 5 Sätze, die du deinem Kind niemals sagen solltest. Glaub mir, wenn ich diese Sätze lese, ich bin mit solchen Sätzen aufgewachsen und ich bin noch heute glücklich. Also dieses Absolute, das darfst du nicht. Achte auf bedürfnisorientierte Erziehung, dann kommt wieder strategische Erziehung und strukturierte Erziehung und. Du hörst so viele Begriffe. Was sollen heutzutage junge Eltern eigentlich für sich als wahr empfinden? Und das finde ich das Verrückte, dass man das Wissen immer im Außen sucht, anstatt man nach innen guckt und sich überlegt, was wünsche ich mir eigentlich für meine Kinder? Was soll aus meinen Kindern mal werden? Also ich meine jetzt nicht beruflich, sondern was sollen das für Menschen sein später, wenn sie erwachsen sind? Sollen das wirksame Menschen sein, sozialverträgliche Menschen? Sollen das mutige Menschen mit Zivilcourage, gewisse Werte mitbringen? Und dann weiß man wenigstens, wohin man steuert mit diesem Nachwuchs und was man dem Kind mitgeben sollte fürs Leben. Aber da ist heutzutage, sind oft Eltern so verunsichert, manchmal auch gar nicht so interessiert. Also ich habe gerade einer dieser drei Fälle, muss ich die Mutter darauf hinweisen, dass wir jetzt im Gespräch sind und dass doch bitte das Handy jetzt in die Handtasche verschwindet. Im Gespräch mit mir noch schnell ein paar Nachrichten tippen. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich dir wirklich sagen, wenn kleine Kinder schon so schnell zu Hause Kontrolle übernehmen. Und weißt du, die Umkehrseite dieser Medaille, also dass ein Kind mit 7, 8 Jahren, was zu Hause alles kontrolliert und die Eltern da positioniert, wo sie sie gerade haben wollen, dass so ein Kind nicht mit mir zusammenarbeiten möchte, weil es ja diese Kontrolle gar nicht abgeben will, ist ja eigentlich, liegt in der Natur der Sache. Aber das andere ist, und das muss man sich auch vor Augen halten, dass gerade ein 7-, 8-jähriges Kind, auch ein 9-jähriges Kind, eigentlich genau das Umgekehrte bräuchte. Es bräuchte Sicherheit. Und wenn das Kind das Gefühl hat, ich muss hier alles kontrollieren, ich bin hier zu Hause der Boss, ich sag, wie was getan wird, dann wird das unbewusst eine ganz große Unsicherheit schüren. Ja, wer schaut denn eigentlich auf mich? Denn egal wie großspurig solche Kinder unterwegs sind, manchmal, wie selbstsicher sie sind, sie ist ihnen durchaus bewusst, dass sie da draußen in der Welt alleine nicht klarkommen würden. Sie brauchen noch Erwachsene an ihrer Seite, die für sie schauen und sie umsorgen und ja, wo sie beschützt sind.
Weißt du, was da ganz klar wird? Es ist die intuitive Erziehung, was verloren gegangen ist, sodass die Eltern nicht mehr wirklich auf ihre Intuition, auf ihren Instinkt, diesen eigentlich bereits vorhandenen Elterninstinkt, die Mutterinstinkt, die Vaterinstinkt, es ist da. Und sie vertrauen es nicht mehr, sind deshalb auf Social Media abhängig, aber auch in gewissen Fällen bei diesen Kindern, wo du geschildert hast, die geben eigentlich sehr viel, wenn es um die Erziehung geht, die Kinder ab. Das ist ganz gefährlich, wenn man das Gefühl hat, ach, das Kind weiß schon, was es braucht und ich weiß es ja nicht und ich bin sowieso ein bisschen unsicher. Also eigentlich, was hier ist, man ignoriert die eigentliche Intuition, Instinkt als Eltern und wir geben zu viel die Erziehung die Kindern ab, die natürlich noch nicht reif sind, damit umzugehen. Und da bildet sich ein großes Problem, weil die Kinder eigentlich die Chefs sind im Haus, obwohl dass sie nicht bereit sind, diese Rolle zu übernehmen.
Absolut. Absolut, das ist genau der Punkt. Und natürlich ist ein bisschen der Zahn der Zeit. Man hat weniger Zeit. Man ist weniger für die Kinder da aktiv präsent. Das ist so in der heutigen Zeit. Eltern arbeiten meistens beide. Und dann ist man auch mal müde und hat keine Nerven und will vielleicht einfach mal seine Ruhe. Und das ist auch okay. Aber eben, wenn man sich das ganze Wissen aus irgendwelchen, ich sag mal zum Teil dubiosen Ecken aus dem Internet zieht, dann wird es nicht besser. Und du sagst genau das. Es ist doch die Intuition, die genau sagt, wie gehe ich mit meinem Kind um. Du kennst ja dein Kind am besten. Du weißt ja genau, wie es tickt. Und weißt du, was das Verrückte ist, um nochmals zu diesen drei Fällen zurückzukommen? Als ich mit den Eltern darüber gesprochen habe, war ihnen unbewusst durchaus klar, dass da kein Zwang dahinter steckte, sondern eben Kontrolle und Dominanz. Es war ihnen durchaus klar. Aber es ist auch vermutlich ziemlich schmerzhaft, diesen Gedanken für sich mal zuzulassen und darüber nachzudenken, was ist passiert, dass mein Kind die Kontrolle über mich übernommen hat. Und doch lohnt sich diese Auseinandersetzung. Und deshalb, das war einfach so, es ist bei mir jetzt oft aufgeploppt, dass ich das ansprechen wollte. Falls jemand da draußen ein Kind hat, wo man denkt, das scheint eine Zwangsstörung zu haben, schaut mal hin, was passiert mit dem Kind, wenn es die Zwangshandlung nicht ausführen kann. Wird es panisch? Wird da wirklich Angst ersichtlich? Also es geht wirklich in Panikattacken dann rein. Oh, ich kann meine Hände nicht waschen, ich werde sterben. Dann hast du eine Zwangsstörung. Aber wenn du merkst, dass dein Kind einfach furchtbar sauer wird auf dich und versucht mit aller Macht irgendwas jetzt wieder durchzusetzen, aber da keine Angst drin ist, dann solltest du darüber nachdenken, wer bei euch zu Hause das Sagen hat und wer die Kontrolle hat. Ob es das Kind ist, was eigentlich deinen Schutz noch braucht, oder ob es du bist als Elternteil. An beiden Fällen ist was zu machen. Einfach das auch noch als Trost. Man kann an Zwangsstörungen arbeiten, das mache ich gerne und oft. Man kann aber auch Eltern helfen, wieder das Steuer zu übernehmen. Das mache ich genauso oft.
Und
Ja.
zwar auch
Ja.
das noch so oft und gut.
Danke. Tu alles. Setze alles dran, genau.
Hey, ich habe eine Rückmeldung bekommen, weißt du noch, aus unserem letzten Talk, aus Nummer 66. Und ich habe ja darüber erzählt, über einen jungen Mann, 23 Jahre alt, diese Geschichte, als er vor dem Grab gestanden ist. Ich habe vor 2 Tagen, also am Dienstag, habe ich eine Rückmeldung bekommen. Seit dieser Sitzung kein einziges Mal hat er Bauchschmerzen oder Durchfall gehabt.
Cool.
Das ist
Cool.
das für mich, wir hatten ja eine Sitzung, also ich meine, ich kenne ihn von früher, als er Kind war er mal bei mir und jetzt als erwachsene Person ist er gekommen und wir hatten diese eine Sitzung. Und es hat mich so richtig, richtig gefreut, dass es ihm gut geht nach dieser Sitzung. Einfach weil wir das im vorherigen Talk haben wir es besprochen. Es war so ein eindrücklicher Fall mit Schuldgefühle und Trauer und Überforderung und alles. Und jetzt seither also kein einziges Mal Bauchschmerzen oder Durchfall, auch bei Stresssituationen. Und ich wollte dir es einfach sagen, weil wir es eben schon angesprochen haben, diese Geschichte. Und einfach die Geschichten, die wir sagen und erzählen, die haben Hand und Fuß, weil schlussendlich, wir bekommen nicht immer Rückmeldung, wenn es gut ist, aber wir bekommen auch Rückmeldung.
Oh ja.
Ich bin überzeugt, da war es in dieser Sitzung einen riesengroßen Perspektivenwechsel. So von, aha. Das bin ich. Ah, jetzt verstehe ich. Und was eigentlich in diesem Moment passiert, was da unbewusst passiert, vielleicht sogar chemisch, emotional, rationell, körperlich, also auf alle Ebenen, was da passiert, ist absolut unglaublich. Und ich werde heute noch zwei ganze, ich finde sie süß, weil es sind mit jüngeren Kindern, zwei Fälle kurz beschreiben. Da geht es auch um ganz einfache, aber süße Perspektivenwechsel, wo man wirklich, da bin ich überzeugt, die Veränderung ist da. Und beim ersten ist es so, dass es ein 6-jähriger Junge und er trägt noch Windeln. Das heißt, er hat die erste Klasse angefangen. Es ist für ihn alles neu. Er ist tagsüber, nachts zu Hause, also überall, immer hat er die Windeln an. Und für ihn ist klar, wir kennen das, gell, Claudia, es ist ein Sicherheitsnetz. Also das ist ähnlich wie jetzt bei den Zwängen. Das ist ein Schutz. Wenn ich es ausübe, geht es mir gut. Jetzt bei diesen Kindern, die Windeln tragen, auch am Tag und es nicht abgeben wollen, auch wenn alle anderen Kinder um sie keine Windeln haben, trotzdem ist es diesen Schutz. Wenn ich die Windel habe, dann geht es mir gut. Dann werde ich keinen Unfall haben, ich werde nicht ausgelacht werden, ich bin nicht mehr hilflos ausgeliefert. Und was passiert ist, also kannst du dir gut vorstellen, da war eine große Abwehrhaltung bei dieser Sitzung. Gefühle, klar, ich wusste Gefühle von Angst, er hat gesagt, auch wenn man die Windeln wegnehmen würde, wäre er traurig und wütend. Und dann hat er total blockiert, ist aus dem Zimmer geflüchtet, wollte nicht mit mir arbeiten, weil er will seine Windeln behalten. Punkt. Okay. Ich meine, wie kann man da vorgehen, wenn man keine Gefühle ansprechen kann? Wie du mich kennst, bin ich ihm gefolgt. Wenn es in meinen Zimmern geht, dann klappt es halt im Wartezimmer. Dann ging ich ins Wartezimmer. Seine Mutter war da und hat gewartet. Und habe ich da mit ihm gearbeitet. Und hier war es so, dass ich ihn durch diesen Perspektivenwechsel gefragt habe: Was denkst du? Mag es, ich weiß, dass du deine Windeln magst, das ist mir klar. Aber dein Popo und dein Pipi-Mann, mögen sie es wirklich, in diesen Windeln eingesperrt zu sein, wo es eng ist und warm ist und stickend und zum Teil nass und stinkend? Mögen sie das wirklich? Ich habe ihn so angeschaut mit einem Schmunzeln. Und er sagte mir, nein. Ich so, okay. Also du magst die Windeln, aber dein Popo und dein Pipi-Mann, die mögen es nicht. Nein, eigentlich nicht. Und dann wusste ich, okay, er hat ja bald Geburtstag. Das ist ein Teil von dieser Geschichte. Und wir machen dein Popo und dein Pipi-Mann ein Geschenk. Was machen wir? Okay. Ich sagte, kannst du bitte dein Tischi hochziehen über deine Nase? Dann hat er es gemacht, so hochgezogen und gesagt, kannst du gut atmen? Und so, ja, ich kann wunderbar atmen. Okay, alles gut. Dann habe ich ein Kissen genommen, ungefähr so wie diese, und gesagt, komm, kannst du das über deinen Mund halten, so ein bisschen, nicht zu fest hineindrücken und einfach ein paar Mal atmen. Kannst du gut atmen? Und so, nein. Und dann sagt sich, ja, aber so fühlt sich genau gleich dein Popo und dein Pipi-Mann an. Und er schaute mir so an, weil sein T-Shirt ist genau gleich wie Unterhosen und seine Windeln ist genau gleich wie beim Kissen. Und für ihn war es ganz spannend, einfach da super atmen, fühlt sich wohl, da kommt Luft rein und natürlich mit diesem Kissen über sein Gesicht, das sah ein bisschen brutal aus, mit diesem Kissen über sein Gesicht, wo er wirklich gemerkt hat, ich ersticke. Und es war in diesem Moment, also so fühlt sich mein, weil er ist noch jung, so fühlt sich mein Popo und mein Pipi-Mann an, gequetscht, nass, eingeschlossen. Es ist einfach diese Vorstellung, man hat gesehen, wie er mit offenen Augen visualisiert hat, wie schlecht und wie unangenehm es eigentlich, ja, seinen unteren Teilen eigentlich geht, in diesen Windeln. Und dann fragte ich ihn, ist es möglich, weil du hast in 3 Tagen Geburtstag, können wir dein Popo und dein Pipi-Mann ein Geschenk machen fürs Geburtstag? 2 Tage lang, ohne Windeln. Und dann hat er ohne zu zögern ja gesagt. Und die Mutter, hä? Wie? Sie ist so im Wartezimmer, weil sie hat zugehört und ohne zu zögern sagte er ja. Ich werde 2 Tage als Geburtstagsgeschenk für jetzt mein Popo und mein Pipi-Mann werde ich 2 Tage lang keine Windeln tragen. Und hat meine Hand geschüttelt, die Hand meiner Mama geschüttelt. Und es war so einfach. Er ist mir aus dem Zimmer gesprungen, hat sich geweigert, mit mir zu arbeiten. Und durch diesen einfachen Perspektivenwechsel und das Mitgefühl für gewisse Körperteile hat er einverstanden, sein Einverständnis gegeben, ohne irgendwelche Widerstand, 2 Tage lang seine Windeln nicht zu tragen.
Echt. So süß. Und weißt du, das war ja nicht mal eine Sitzung.
Nein.
Es war total einfach, einfach die Perspektive mal zu wechseln. Genau. Und das war natürlich toll, hast du die Idee gehabt, auch mit diesem Kissen und dem T-Shirt. Ich hoffe nur, dass er jetzt kein T-Shirt unten rum trägt.
Solange es keine Windeln sind. Meine, vielleicht hat er ein langes T-Shirt, was bis unten geht. Das gilt auch. Das ist ja auch okay.
Auch okay, genau. Es ist so cool, so
Ja,
cool.
genau. Und ich denke auch für die Mutter, es ist so einfach, ein bisschen, wie soll ich sagen, über den Rand hinaus Dinge mit dem Kind zu besprechen auf eine kindliche, freundliche, süße Art und Weise, aber trotzdem, diesen Message war klar, um ein bisschen Mitgefühl, also der seriöse Teil davon war, eben sein Mitgefühl für seinen Körper, Teile zu bekommen, und das ist ihm gelungen. Warum? Weil es gespürt hat, wie es richtig stickig war, da gut atmen, da nicht gut atmen, da hat er Mitgefühl für diesen Körperregionen. Und
Fällt das sowieso immer wieder auf in Sitzungen, wie wichtig Empathie zum eigenen Körper ist. Weißt du, so oft, dass ich habe jetzt gerade aktuell ein junges Mädchen in der Praxis, die lehnt alles an sich ab. Sie findet sich extremst hässlich. Und dabei ist sie bildhübsch, wirklich, sie ist bildhübsch. Und sie kam wegen Psychosomatik, also wegen Hautausschlägen, die einfach auf nichts reagieren. Also wirklich, der Körper hat schon reagiert. Und wir mussten dort wirklich auch diesen Perspektivwechsel machen. Schau deinen Körper mal anders an, als mit diesen kalten und lieblosen Augen, die du jetzt gerade auf ihn richtest. Entwickle Empathie. Was würde dein Körper sagen, wenn er dich hören würde, wie du über ihn sprichst? Und das war übrigens eine sehr emotionale Sitzung. Das Mädchen hat geweint, weil ihr plötzlich ihr eigener Körper so leid getan hat. Und das war, da bin ich überzeugt, ich habe jetzt noch nichts gehört, es war gar kürzlich, aber da bin ich überzeugt, das hat gereicht. So Perspektivwechsel sind einfach unfassbar wichtig.
Ich denke, es kommt einen Punkt in diesem Moment, wo Ruhe ins Zimmer kehrt. Bei diesem Jungen war es so, also er war still in diesem Moment, als ich die Frage gestellt habe. Und bei diesem zweiten Fall, bei diesem Mädchen, wo ich jetzt erzählen werde, war es genau gleich. Da kam es so, diesen Moment, ein ganz, ganz einfacher Perspektivenwechsel, aber trotzdem mit diesem kurzen Moment der Ruhe. Es ist die Ruhe, die Reflexion, die Aha-Moment, die wow, okay, ja, es geht anders. Ich kann das, ich schaue. Also da geht ganz, ganz, ganz viel unbewusst geht da ab. Und ich habe mit einem 7-jährigen Mädchen gearbeitet, und die Sitzung war auf Englisch. Und das ist ihre Muttersprache. Aber sie lebt in Dänemark. Also es ist spannend. Ich habe eine Zoom-Sitzung nach Dänemark, aber die Sitzung war auf Englisch. Und dieses Mädchen hat einen extrem starken Charakter, und sie ist ein bisschen überfordert für die ganze Familie, weil sie starken Eifersucht hat auf die ältere Schwester. Also normalerweise ist es ein bisschen umgekehrt, aber sie hat eine richtig große Eifersucht, als auch mit Schlagen, Hauen, Fluchwörtern und so weiter. Und sie hat so richtig Wutausbrüche, wo sie explodiert. Und wir hatten eine Sitzung, und nach dieser Sitzung war schon 50% ruhiger. Und in der Folgesitzung war da eine wunderschöne Perspektivenwechsel. Und zwar, da ging es darum, dass ich die Sitzung angefangen habe, einfach spontan, ganz viele Fragen zu stellen. Ich habe gesagt, ich möchte mit dir ein Quiz machen. Folgendes: Ich werde dir ganz viele Fragen stellen, du beantwortest so schnell, wie du kannst. Und ich wollte einfach ein bisschen Lockerheit hineinbringen, aber ganz viele Antworten an die Oberfläche bringen. Und ich fragte zum Beispiel ganz viele Dinge, und dann ging es um die Familie. Und ich fragte, wer bist du innerhalb von der Familie? Und sie sagte, ich bin die jüngere Schwester. Ja, magst du es, die jüngere Schwester zu sein? Nein, ich mag es nicht, die jüngere Schwester zu sein. Ich habe keine Macht. Dann fragte ich sie, warum möchtest du Macht haben? Und dann sagte sie ganz schnell, ich möchte Macht über meine ältere Schwester sagen, damit ich ihr sagen kann, was sie zu tun hat. Und dann habe ich ihr gesagt, dann habe ich ihr eine Frage gestellt, weil sie möchte ja Macht über ihre Schwester. Dann fragte ich sie, ja, Möchtest du eine Schwester oder eine Marionette? Und dann war ruhig. Dann habe ich ihr gesagt, immer Macht zu haben über jemanden, das ist am Anfang ganz lustig und so. Aber nach einer Weile wird das ganz langweilig, wenn sie alles tun, was du willst. Und dann habe ich ihn nochmals ganz ehrlich und ganz ernst gefragt, möchtest du eine Schwester oder eine Marionette? Da war sie nochmals ruhig, weil sie hat sich das vorgestellt, weißt du, die Puppe da. Und dann muss sie mir zugeben, nein, ich möchte eine Schwester und keine Puppe. Sie hat es dann auf Englisch, I want a sister, not a puppet. Und sie hat das auch dann nach der Sitzung gezeichnet. Ich zeige dir das schnell. Also da sieht man, die hat das so wunderschön gezeichnet. Siehst du da, das ist ihre Schwester mit den braunen Haaren. Und das ist die Marionette. Und oben steht, I want a sister, not a puppet.
So cool.
Und diese Vorstellung, einfach die Schwester eigentlich nicht mehr die Schwester, keine Konfrontationen mehr, weil eigentlich genießt sie schon ein bisschen diese Konfrontation, diese Machtspiele genießt sie. Und wenn auf einmal das alles weg ist und die Schwester nur das macht, hat sie schon total in diesem Moment wahrgenommen, das ist so was von langweilig, ich möchte das nicht. Und da war auch so ein Moment von Boom, so dieses Stil, es war absolut schön. Und was in diesem, und da bin ich fertig mit dieser Geschichte, aber da ist etwas ganz, ganz, ganz Spannendes an der Oberfläche gekommen, eine neue Erkenntnis, nicht nur bei ihr, sondern später sind auch andere Fälle dazugekommen, dass. Als ich ihr gefragt habe beim Quiz, wenn du traurig bist, was brauchst du? Weißt du, was sie gesagt hat? Ich brauche die Wut. Und ich fragte sie, warum? Weil die Wut sieht man, hört man. Die Wut hilft einfach zu zeigen, dass es mir nicht gut geht. Und dann sah sie in ihrem Körper ein trauriges Smiley und über den Smiley war eine Maske. Und das war eine wütende Maske. Und für mich, das ist nicht nur einmal, ich habe das jetzt mehrmals gehabt, dass Trauer nicht gesehen, nicht gehört, nicht beachtet wird. Aber wenn die Trauer eine Maske bekommt, nämlich die Wut, aufs Mal wird die Trauer angegangen. Ihr Trauer wird gehört. Und in diesem Fall haben wir ganz klar herausgefunden, diese ganze Wutausbrüche, die Wut, das Wütende, das Schreien, das Hauen, das hat alles ist zurückzuführen, dass sie traurig war und dass die Traurigkeit das Problem war und nicht die Wut. Und da konnten wir ganz gezielt die Trauer angehen. Und das hat sie aufgezeichnet, da habe ich auch von einem anderen Kind, das sieht man, das traurige Smiley, aber dann siehst du das Wut.
Genau.
Das ist Trauer, das ist Wut, wenn ich keine Liebe bekomme. Und da sieht man auch, das ist ein trauriges Smiley und da ist die Wutmaske obendrauf.
Genau.
Und das ist im Allgemeinen sehr wichtig, wenn man mit wütenden Kindern zusammenarbeitet. Ist es Wut
Oder Trauer.
oder ist es Trauer? Und das ist genau gleich das Widerspiel, genau gleich, was du heute wegen den Zwängen gesagt hast. Ist es wirklich ein Zwang oder geht es um Kontrolle? Und hier ist es mit der Erfahrung, merken wir, hätte ich da nur die Wut angegangen und bei dir hättest du nur die Zwang angesprochen, dann würden wir natürlich vieles nicht auflösen können.
Und vieles übersehen. Aber das genau, das habe ich genauso wie du auch schon ganz, ganz oft erlebt. Weißt du, Wut ist auch einfacher auszuhalten als Trauer. Trauer, da zieht man sich so zusammen in sich zurück. Ja, du kennst es, die Echse erstarrt. Und die Wut aktiviert dich. Du kommst aus dieser Ohnmacht raus und du hast das Gefühl, wieder, ich sage jetzt, Kontrolle zu haben. Also das ist ganz, ganz spannend. Das ist wirklich gut, dass du das angesprochen hast. Auch für Eltern da draußen, die so Wut-Junkies oder ja, so wütende Kinder zu Hause haben, mal gucken, was liegt unter dieser Wut. Und oft ist es Trauer, die man oft auch gemeinsam angehen könnte. So spannend, so schön. So schöne Geschichte. Und übrigens, dieses Bild mit diesem Smiley finde ich großartig. Ganz, ganz großartig. Das müssen wir nochmals verwenden. du, Es ist wirklich, ich finde es immer wieder lustig. Ich meine, wir haben uns jetzt 2 Wochen nicht gesehen. Und wenn wir kurz vorher besprechen, was wir so im Kopf haben, was wir erzählen wollen, dann merke ich immer wieder, wir haben immer wieder dieselben Themen gleichzeitig. Du hast mir heute gesagt, ah, ich möchte über Perspektivenwechsel sprechen. Und habe ich gesagt, ja, ich hatte eine ganz tolle Sitzung genau mit diesem Aha-Moment, was so viel ausgelöst hat. Und die erzähle ich jetzt. Hat aber auch was mit Kontrolle zu tun. Es hat sich eine 57-jährige Frau bei mir angemeldet und die hat mir am Telefon gesagt, so ein bisschen lachend, ja, ich bin so ein Kontrollfreak, ich möchte das loswerden. Und die Lebensgeschichte dieser Frau ist sehr spannend. Also ich muss vielleicht sagen, sie ist verheiratet, ihr Mann führt eine, also ist selbstständig, führt eine gut gehende Firma, sie arbeitet nicht, also sie ist zu Hause. Also sie arbeitet schon, aber zu Hause, ich muss das korrigieren. Die Kinder sind Pflücke, die sind schon draußen. Sie hat eigentlich ein gutes, sicheres, umsorgtes Leben. Und doch hat sie, sagt sie mir, ich habe so ein Bedürfnis, es ist fast eine Sucht, überall die Fäden zu ziehen, alles zu kontrollieren, auch meine Kinder. Ich übernehme ihre Aufgaben. Also es sind 3 Kinder, die schon längst nicht mehr zu Hause leben. Aber sie für den einen putzt sie, für den anderen kauft sie ein, sie macht die Wäsche für alle, damit das richtig gemacht ist, hat wirklich was mit Kontrolle zu tun. Und sie hat für alles und jeden immer ein offenes Ohr. Sie wird sehr oft, ich sage jetzt, benutzt, um Sorgen abzuladen, weil sie lädt sie sich auf. Und sie sagt zu mir, weißt du, ich fühle mich so belastet von all dem, was ich da übernehme, von all den Leuten. Ich spüre das im Nacken, ich spüre das auf meinen Schultern, wie wenn was Fremdes auf mir drauf liegen würde, aber ich kann es nicht abstellen. Kannst du mir helfen? Ja, lass es uns mal angehen. Die Biografie dieser Frau ist auch interessant. Sie ist gut bürgerlich aufgewachsen als zweites Kind. Die erste Tochter ihrer Eltern ist ein Adoptivkind. Die Eltern meinten, sie kriegen keine Kinder. Also es war ein ärztlicher Irrtum. Man hat denen gesagt, es wird keine eigenen Kinder geben. Und weil die Eltern unbedingt Kinder wollten, haben sie ein Mädchen adoptiert. Und kaum war das Mädchen da, wurde die Mama schwanger. Und sie war das eigene Kind und ihre Schwester ist ein Jahr älter. Sie ist das Adoptivkind. Und wir haben dann mal geguckt, wie fühlt sich denn diese Kontrolle, diese Verantwortung, die da auf die du auf dich lädst. Wie fühlt sich das an für dich? Und sie hat mir gesagt, jetzt im heutigen Alter, das ist eine schwere, geschwärzte Bleiplatte auf meinen Schultern, geht hoch bis unter den Kopf, also im Nacken, Schulter, so kleiderbügelförmig, aber auch bleigeschwärzt. Und im Film des Lebens, das war ganz spannend, auch um mitzuerleben, wie entstehen solche Gefühle. Im Film des Lebens hat sie dieses Gefühl zum ersten Mal erlebt, als sie 2 Jahre alt war. Und das einfach für alle meine Studentinnen, die unseren Podcast hören. Die Frage kommt nämlich immer wieder, können sich Gefühlsobjekte im Laufe eines Lebens verändern? Ja, können sie, weil als sie dieses Gefühl zum ersten Mal spürte, war das ganz ein zartes Gefühl. Es war zwar auch auf Schultern und Nacken, aber es war hell, es war so. Sie hat gesagt, eine dünne Plastikschicht, hellgrau, und es war übernommen. Es war übernommen von ihrer älteren Schwester. Und zur älteren Schwester, ich muss ein bisschen kürzen, sonst sind wir noch lange hier. Zur älteren Schwester muss man sagen, sie war das perfekte Kind. So hat es zumindest meine Klientin erzählt. Sie war bildhübsch, sie war immer fröhlich, sie war immer hilfsbereit, sie war höflich, sie hat allen Menschen die Hand geschüttelt, Danke und Bitte gesagt. Wenn es darum ging, zu Hause irgendwas zu helfen, sie stand schon da und hat es gemacht. Sie hat immer vor sich hingesungen. Sie war unglaublich schnell in ihrer Entwicklung, war sehr lernbegierig, wissensbegierig, sehr intelligent. Sie war das perfekte Kind. Und die Klientin, meine Klientin selbst, hat sich so beschrieben, hat gesagt, ich war lebenslustig, ich war wild, ich war frei, ich war frech, ich war launisch, ich war faul, also ich hatte keine Lust, Geschirr abzuwaschen. Wenn meine Schwester schon dort steht und das erledigt, habe ich mich nicht aufgedrängt. Also sie war es, sie hat gesagt, wir waren wie Yin und Yang. Sie war das Schöne, Helle, das Brillante und ich war das Naja, das Wilde. Im Alter von 2 also hat sie zum ersten Mal dieses Gefühl gespürt und hat erkannt, ich habe es übernommen von meiner Schwester. Gut, wir haben es zurückgegeben. Wir haben nicht herausgefunden, warum die Schwester dieses Gefühl hat. Ich kürze jetzt ab. In den ersten 12 Lebensjahren hat sie ständig dieses Gefühl wieder gespürt. Das wurde immer ein bisschen dicker. Also es war aber immer noch Plastik. Es wurde immer ein bisschen dicker und es war in den ersten 5, 6 Lebensjahren immer von der Schwester übernommen. Immer. Bis irgendwann, ich meine, so im 9. Lebensjahr, hat die Klientin gesagt, ja, jetzt ist es kein Plastik mehr, jetzt ist es Metall. Aber also ein dünnes Blech, dunkelgrau, aber ich habe es selbst gebaut. Wir konnten in diesem Lebensfilm mitverfolgen, wie die Klientin einige Jahre das Gefühl übernommen hat, entschuldige, von ihrer Schwester und irgendwann zum eigenen gemacht hat. Und bei ihr hat sich das aber so ausgewirkt, dass sie begonnen hat, für andere Verantwortung zu tragen. Sie hat begonnen zu gucken, wer braucht was, und ungefragt sprang sie dort in die Bresche. Sie hat sich Dinge aufgeladen, schon in jungen Kinderjahren Dinge aufgeladen, und Verantwortung übernommen, weil sie sich dadurch von ihrer Schwester abheben konnte. Sie wusste schon mit 9, das war ein ganz, ganz besonderes Ereignis in diesem Lebensfilm, sie wusste, ich werde niemals so hübsch wie meine Schwester, ich werde niemals so klug wie meine Schwester, ich werde niemals so oft gelobt werden wie meine Schwester, weil natürlich alle sagten, ja, die liebe Große und ah, die ist so zauberhaft und sie ist niemals wütend und sie ist einfach immer süß und hilfreich und weiß nicht was. Und das hörte sie selbst nicht. Irgendwann hat sie als Strategie begonnen, sich für alle anderen zu sorgen und sich um sie zu kümmern und kriegte so auch Lob. Plötzlich hieß es, ja, die Kleine, schau mal, wie hilfsbereit die ist, was die alles macht, was die alles übernimmt. Und so wurde diese Fremdverantwortung immer mit Lob verknüpft. Deshalb konnte sie das gar nicht mehr loslassen. Weil das Lob, was eigentlich ihre Schwester immer abgekriegt hat, wollte sie für sich beanspruchen. Also hat sie immer mehr und mehr und mehr aufgeladen. Und wir konnten wirklich im Lebensfilm verfolgen, wie lange es dauerte, bis da diese schwere Bleiplatte auf diesen Schultern lag. So, das hatten wir mal rausgefunden. Nur was machten wir jetzt damit? Und sie hat dann, ich habe dann schon gemerkt, auch in der Arbeit hat sie immer wieder über diese Schwester gesprochen. Und da war noch jetzt Neid, Missgunst, ja, die war halt immer besser, auf so Resignation, so quasi, was würde denn mit mir passieren, wenn ich jetzt meine Fremdverantwortung, meine Kontrollsucht abgeben würde, dann, ne, wäre sie ja wieder noch besser als ich. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, weißt du was? Lass uns mal überlegen, warum deine Schwester so ist. Sie wurde adoptiert und ein Jahr später kam das lang ersehnte leibliche Kind zur Welt. Was glaubst du, warum war deine Schwester so perfekt? Und dann war es wirklich gefühlt 5 Minuten ruhig in der Praxis. Und das war die Frage, die hat die ganze Perspektive verändert. Wirklich. Plötzlich ist ihr klar geworden, eigentlich war meine Schwester ein Opfer, weil die hatte so panische Angst, die hat gespürt, jetzt kommt das eigene Kind. Das war auch eine Riesenaufregung. Sie hat ja, da war sie zwar noch sehr, sehr klein, aber dennoch, das spüren Kinder, gemerkt, da ist was anders, die Mama ist plötzlich rund und da passiert etwas Außerordentliches. Für die Schwester warst du die absolute Bedrohung. Sie war diejenige, die sich in diese Familie, ich sage jetzt mal, reinkatapultiert hat. Sie war diejenige, die diesen Platz eingenommen hat, der ihr ursprünglich nicht zustand. Also ich weiß, wovon ich spreche, als Adoptivkind. Sie war die ganze Zeit in ihrem ganzen Leben bedroht, in ihrem Dasein, in dieser Familie. Und du hast das nur nicht verstanden. Und ich kann dir sagen, das war ein Tränenmeer. Das war, also, es war zwischen Weinen und Lachen und alles war da. Sie hat dann gespürt, ich brauche diese Bleiplatte nicht mehr, aber was ich jetzt brauche, ist meine Schwester. Und also, es war wirklich unfassbar süß. Und ich hatte 3 Tage später, hatte ich einen Zoom mit diesen beiden Frauen. Ein Zoom. Sie hat sich das gewünscht, sie hat mich angerufen, können wir kurz zoomen? Ich möchte dir meine Schwester vorstellen. Und was diese Sitzung zwischen diesen zwei Schwestern ausgelöst hat, dieser Perspektivenwechsel ausgelöst hat, das war einfach nur berührend. Also ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Zoom denke, weil die beiden Frauen sind wirklich komplett unterschiedlich. Es ist wirklich witzig, die beiden auf dem Bildschirm zu sehen. Aber du hast da gespürt, da war so eine Verbundenheit da, so eine Dankbarkeit, so eine Leichtigkeit jetzt wieder auch im Zusammensein. Manchmal braucht es gar nicht mehr als eine Situation mal aus einer anderen Sicht oder einem anderen Sichtwinkel zu betrachten.
Ja, also da sind einige ziemlich mächtige Fragen, die da gestellt wurden. Wahrscheinlich, Entschuldigung, Fragen, die ganz klar so noch nicht gestellt wurden.
Ja.
Und die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt kann genau die richtigen Bilder und Gefühle triggern, dass alles andere, was vorher eine Bedrohung oder was schlecht gewesen ist, aufs Mal. Muss man das nicht mittragen, die Wut nicht mittragen, die Angst nicht mittragen, es ist überflüssig.
Ja. Und das ist doch einfach immer wieder, ach, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist manchmal wirklich wie Magie. Und das sind dann so die ganz, ganz besonderen Momente. Also diesen Zoom werde ich nie wieder vergessen. Nie wieder. Das war so schön, halt auch, weil es ein Teil auch ein bisschen von meiner Geschichte drinsteckt, als selber adoptiertes Kind, weil ich das gut nachvollziehen kann. Aber einfach diese, ich sage jetzt diese Versöhnung, dieses, ich schließe Frieden damit. Wir sind unterschiedlich. Jeder hat für sich agiert, aus seiner eigenen Angst raus agiert. Die große Schwester in ihrem Perfektionismus handelte aus Angst und die kleine Schwester handelte auch aus der Angst, eben nicht gesehen oder nicht so genügen zu können wie die große Schwester. Und manchmal ist es so einfach.
Also eigentlich war es wie, wenn man sich das bildlich vorgestellt, zwischen die beiden war eine Wand.
Ja.
Die Wand wurde entfernt und jetzt
Ja.
sehen sie einander, die Beziehung ist da und du hast zwar die Sitzung gemacht mit einer Person, aber eigentlich mehrere Leben positiv beeinflusst.
Ja, absolut. Und das ist ja oft der Fall, wenn wir mit Klienten arbeiten und da wirklich was bewirken können, dass es sich nicht nur aufs eigene Leben auswirkt. Der schönste Job der Welt, liebe Sonja.
Ja, kann ich
Ich
wirklich so
weiß.
schreiben, ja. Ja,
Ich
ganz.
weiß, du hast gleich Sitzungen, deshalb lasse ich dich springen, damit du nächstes Mal auch was zu erzählen hast. Ich bin gespannt, was da wieder auf uns zukommt.
Ich bin auch gespannt, was alles kommt. Ich habe sehr viel Detektivarbeit vor mir. Das heißt, ich sehe es immer ein bisschen als Detektivarbeit und ich glaube, also für mich, es wird nie langweilig. Weil diese Detektivarbeit, was kommt an die Oberfläche? Schaffen wir es? Was gibt es da für Clues? Werden wir genau eben den richtigen Satz zum richtigen Moment sagen? Das ist das, was es immer so spannend behält, weil man nie weiß, was man kommt. Genau wie eine Wundertüte, gell? Man weiß
Ist so.
nie, was drin ist. Und unseren Klienten sind genau gleich. Man weiß nie, was kommt. Und deshalb, wie du gesagt hast, den besten Job der Welt.
Du sagst es. Und weißt du was? Wenn mal keine Klienten mehr kommen, dann machen wir beide ein Detektivbüro auf.
Ja, hey, da wären wir gut. Wir können nämlich schon Körpersprache lesen. Wir können erkennen, was ist das gut, ist das schlecht, ist das und so. Ja,
Genau.
da wäre ich dabei. Aber das Problem ist, wir werden immer Klienten haben.
Das ist ja zum Glück nicht das Problem, genau. Das
Ja.
ist das, was wir wollen. Aber
Also
wer
dein Job
weiß?
von Detektivbüro wird wahrscheinlich nichts, aber ich behalte es mal im Hinterkopf.
Unbedingt, genau. Hab eine gute Zeit, Sonja. Bis
Danke,
zum
du auch.
nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.